Adelsgeschlechter und Adelsgeschlechtin, Tonton. Nicht leicht hat man es in diesen Zeiten.
Und nun das Dossier.
Ungemach im Hause Bismarck, Zweig Döbelin. Alexander von Bismarck nahm am öffentlichen, als geheim bezeichneten Treffen im November in Potsdam teil. Von Teilnehmerinhalten habe er im Vorfeld nichts gewusst. Einst war er CDU-Mitglied, Ortsbürgermeister von Insel bei Stendal. Heute verbreitet er sich auf YouTube, sympathisiert mit Sarah Wagenknecht. Er erklärte der Altmark-Zeitung, er wolle seine Kontakte nach Russland dafür einsetzen, um über Jahrzehnte aufgebaute Freundschaften nicht zerbrechen zu lassen und eine weitere Eskalation in der Ukraine zu verhindern. Der MDR berichtet von einem YouTube-Kanal. Ich berichte Ihnen, dass Talks von Alexander von Bismarck ausgestrahlt werden auf Russia Today. Hauke Ritz, geboren 1975, Kiel, Geschichtsphilosoph und Publizist, Geopolitik. Beachtlich, so finde ich, sein Buch Endspiel Europa 2022 gemeinsam mit Ulrike Gero verfasst. Sie setzten sich für Frieden ein, versuchten Vorgeschichten zu erklären, was natürlich zu einer fast einhellig negativen Beurteilung führte. Krieg ist das Gebot der Stunde. Vorgeworfen wurde politische Propagandarede, natürlich auch Verschwörungsthese. Ohne diesen Krotau geht es nicht. Tja, für Krieg zu sein, das kann Ihnen Alexander von Bismarck nicht bieten, das kann Ihnen Hauke Ritz nicht bieten und das kann auch ich Ihnen nicht bieten. Drum heute im Dossier das aktuelle Gespräch zwischen Alexander von Bismarck und Hauke Ritz.
Man bedankt sich bei Herrn Biden für die Sanktionen. Die hätten Russland wirklich sehr geholfen. Man holt sozusagen die Produktion zurück, baut Industrien auf, wo man vorher keine hatte. Und der Handel mit den BRICS-Staaten überkompensiert die Verluste des Handels mit dem Westen. Und außerdem kann man trotzdem immer noch alle möglichen Produkte aus dem Westen bekommen, nur jetzt eben über Umwege.
Immer höflich, dieser russische Feind. Er dankt für die Sanktionen.
Dass die Weltordnung, in der wir dann seit dem Mauerfall gelebt haben, eigentlich eine historische Anomalie darstellt. Wenn man sich sozusagen die Weltkarte über 2.000-3.000 Jahre anguckt, da war das Zentrum der Welt eigentlich immer in Asien, in Südasien. Dann eben seit Kolumbus verschob es sich nach Europa. Aber das war auch immer noch Eurasien. Und plötzlich seit dem Fall der Berliner Mauer wurde plötzlich Amerika, eine große Insel am Rande der Welt, zum Zentrum der Welt. Und glaubte auch noch seine Prinzipien, die ja außergewöhnliche Prinzipien sind, die dadurch entstanden sind, dass viele Völker dorthin ausgewandert sind und nichts wenig dort vorgefunden haben und etwas komplett Neues, ohne Geschichte, ohne zugrunde liegende Historie dort gegründet haben. Diese außergewöhnliche Staatsgründung mit ihrem außergewöhnlichen Gesellschaftsmodell wollte man dann auf die übrige Welt übertragen. Und das ist eine historische Anomalie, das kann nicht halten. Die Welt wird natürlich wieder zurückpendeln in die alte Ordnung, die vor dem Berliner Mauerfall oder vor Kolumbus existiert hat. Also es ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass Asien, sei es Südasien oder sei es Ostasien, erneut zu den höchst entwickelten Regionen der Welt aufsteigt. Das ist ein natürlicher Vorgang, den kann man auch nicht aufhalten, so wenig wie man Ebbe und Flut irgendwie aufhalten könnte. Aber die USA stemmen sich mit aller Macht dagegen und haben irgendwie die Fiktion, dass man durch Sanktionen oder durch Rhetorik, Informationskriegsführung, militärischen Druck irgendwie diesen natürlichen Trend aufhalten könnte. Und dass die Amerikaner das denken, ist ja vielleicht noch nachvollziehbar, aber das wirklich nicht nachvollziehbarer ist, dass wir Europäer damit machen.
Mit Schlager Magdeburg, eben aus Magdeburg, Ebbe und Flut, auch so zwei Verschwörungstheorien, Ebbe und Flut.
Ja, das ist das, was ich nie verstanden habe. Ich meine, ich bin ja auch im Westen von Deutschland aufgewachsen und es gab immer nur einen bösen Feind, das waren die Russen. Und wir kriegten diese amerikanische Doktrin und wir müssen immer dagegen sein. Und wir müssen gegen den Kommunismus, wir müssen dagegen ankämpfen und so weiter. Das ist sehr verankert in den westlichen Medien. Und seitdem ich wieder hier lebe im Osten von Deutschland und zurückgekehrt bin an die Wurzeln unserer Familie, habe ich gemerkt, dass die Menschen hier im Osten einen anderen Bezug auch zu Russland haben, weil sie ja mit den Soldaten hier gelebt haben. Und zwar ganz friedlich gelebt haben. was auch immer vielleicht Russland vorgeschrieben hat, aber es gab im Grunde genommen nie eine Zerreißprobe zwischen den Menschen. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie wir nach dem Fall der Mauer, was wir ja auch den gerade auch den Russen zu verdanken haben, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg so mit uns umgegangen sind, positiv umgegangen sind, dass man das jetzt wieder aufschürt und dass die Mainstream-Medien einen Hass schüren gegen die Menschen vor allen Dingen.
Ja, ja. Es ist natürlich so, dass sowohl Großbritannien als auch die USA hatten immer das geopolitische Ziel, Deutschland und Russland voneinander zu trennen.
Ja.
Weil sozusagen die Rohstoffmacht Russland mit seinen großen potenziellen Handelswegen auch ins Reich der Mitte und seinem großen Potenzial auch an Entwicklung und die relativ hochentwickelte Deutschland, wenn diese beiden Mächte zusammenkommen, dann wäre das natürlich eine Macht. Und es war ja auch schon mal eine Macht. Also von der Zeit Peter des Großen bis eigentlich zur Zeit deines Vorfahren, Fürst von Bismarck, bestand ja eine Art deutsch-russische Allianz.
Ja.
Das heißt, das war eine Zeit, in der sehr viele Deutsche nach Russland ausgewandert sind. Sie wurden dort einmal sogar Zaren, Katharina die Große, aber auch sozusagen der Premierminister wurde dreimal oder viermal von Deutschen gestellt. Es gab auch fast in den meisten Regierungen deutsche Minister. Die Akademie der Wissenschaften wurde von Deutschen aufgebaut. Nicht nur, aber zum großen Teil. Und dann gab es natürlich ganz Hunderttausende von Deutschen, die als Bauern und Handwerker nach Russland auswanderten, dort teilweise auch russifiziert wurden, aber auch deutsche Worte und deutsche
Sinn übernommen haben, Butterbrot
nach Russland gebracht haben. Also Russland hat seine Modernisierung zum großen Teil durch Deutschland erfahren. Und das Wort Deutsch im Russischen, Nemetz, ist ja eigentlich das Wort für der Stumme.
Ja.
Das Wort der Stumme ist sozusagen das Wort für Ausländer. Und wir waren sozusagen die ersten Ausländer für die Russen, dass quasi das Wort für Ausländer sozusagen zum Wort für die Deutschen wurde. Und diese enge Beziehung, die ja auch militärische Bedeutung hatte, also dass zum Beispiel das Zarenreich hatte sozusagen eine Art Schutzabkommen mit Österreich, vor allem, aber später glaube ich auch mit Preußen.
Mit Preußen sehr stark,
eine Zeit lang gab es auch den Konflikt mit Preußen, weil Preußen wurde zu stark. Und dann hat sozusagen Russland im Siebenjährigen Krieg in Allianz mit dem Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation geholfen, Preußen einzudämmen. Jedenfalls, da war eine Art Allianz, die Deutschland nach Osten verbunden hat. Und es war immer das angelsächsische Ziel, das zu unterbrechen. Und das gelang dann natürlich dadurch, dass man im Ersten Weltkrieg dann sozusagen Russland auf die Seite der Entente gezogen hatte. Dadurch entstand sozusagen schon eine natürliche Feindschaft zwischen Deutschen und Russen. Nach dem Ersten Weltkrieg ging das dadurch weiter, dass Russland jetzt sozialistisch geworden war und es natürlich sehr viele Vorbehalte dagegen auch in Deutschland gab. Also gab es da auch eine natürliche Propaganda gegen Russland. Und dann im Zweiten Weltkrieg mit dieser furchtbaren Rassenideologie, die ja sozusagen eigentlich zwei Völker sozusagen der Auslöschung preisgab. Einmal das jüdische Volk, aber letztlich auch alle Slawen und vor allem natürlich die Russen, weswegen ja auch der Zweite Weltkrieg als Vernichtungskrieg geführt wurde mit 16 Millionen, das ist schwer die Zahl zu schätzen, aber ungefähr 16 Millionen zivilen Opfern. Da ganze Tausende von Dörfern wurden da ja ausgelöscht.
Ja, komplett ausgelöscht.
Ja. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg kommen die Amerikaner nach Westdeutschland und sagen quasi zu den Westdeutschen, also den Antisemitismus, den müsst ihr aufgeben, aber den Hass gegen Russland, den dürft ihr ruhig behalten. Da setzen wir gleich wieder an. Und dann wurde halt eine sehr, sehr kluge Propaganda im Kalten Krieg gegen Russland betrieben. In jedem James-Bond-Film war die irgendwie eingebaut, in vielen anderen Filmen auch. Und das ist sozusagen den Westdeutschen
sehr hängen geblieben.
Ja, sehr hängen geblieben. Das ging runter wie ein guter Rotwein. Dass eben Russland die natürliche Personifizierung des Bösen ist, dass sozusagen in Russland gibt es keine natürlichen Nachrichten. Jede Nachricht in Russland ist immer automatisch Propaganda. Das ist sozusagen eine hierarchische Gesellschaft, wo jeder dem anderen, dem Vorgesetzten gehorcht. Und all diese Klischees, die ja, wenn man sie genau betrachtet, fast ein Comic-Niveau haben.
Ja.
Also man könnte ja mit diesen Klischees wirklich eine Art Comic-Zeichentrickfilm machen, wo alle lange Nasen und große Ohren haben. so übertrieben ist, dass wenn man sich so allein mal so ein bisschen vergegenwärtigt, was ist die menschliche Natur, dann passt keines dieser Russland-Klischees zur menschlichen Natur.
Du bist ja nun auch viel in Russland gewesen, hast mit den Menschen gesprochen.
Ja, ja, es ist, wenn man nach Russland reist, muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass das Land in jeglicher Hinsicht anders ist, als unsere Medien es beschreiben. Ich erinnere mich an eine britische Journalistin, die sozusagen in dem Shuttlebus, mit dem wir da zum Konferenzort gebracht wurden, die hing da immer an der Scheibe und dachte, I cannot believe that it looks like this. Ja, und weil sie dachte, sie fährt nach Nordkorea oder so. Oder ins Dritte Reich, ja. Und dann sah da, ist da plötzlich eine ganz normale Stadt, wo die Leute frei rumlaufen und alles normal ist und sogar besser als bei uns teilweise, wenn es um Ordnung und Sauberkeit geht.
Ordnung, Sauberkeit.
Was ich sehr traurig finde, dass viele Westdeutsche das jetzt auch übernommen haben und ganz selbstverständlich Russen entmenschlichen. Deswegen ist es jetzt ja auch heutzutage möglich, mit Russen etwas zu tun, was man jetzt mit anderen Völkern nicht machen würde. Zum Beispiel, ich erinnere mich daran, vor, ist jetzt vielleicht ein Jahr her, da haben die USA gesagt, sie liefern jetzt Streumunition, Clusterbomben sozusagen in die Ukraine. Und die, da gibt es eigentlich eine Übereinkunft, dass das geächtete Waffen sind, dass man die nicht einfach in Kriegsgebiete liefert. Aber weil es ja sozusagen gegen Russen gerichtet war,
da darf es.
War es okay.
Ja. Blick nach USA.
Dann glauben sie halt auch, dass sie eine ganz außergewöhnliche Nation sind und dass sie ein Manifest Destiny haben. Also dass sozusagen es eine Art natürliche Bestimmung der USA gibt, dass sie immer größer und stärker werden. Deswegen, wenn zum Beispiel Mörsheimer, der Politologe Mörsheimer, wenn der sagt, ah, wir können vielleicht nicht gleichzeitig Krieg führen gegen Russland, China, Iran, Afrika noch dominieren und Lateinamerika auch noch. Das ist ein bisschen zu viel. Lass uns mal die Fronten reduzieren. Dann hat das in der amerikanischen Öffentlichkeit keine Schlusskraft, weil die Amerikaner unbewusst glauben, wir haben ein Manifest Destiny, wir werden immer stärker. Und wenn der Mörsheimer das sagt, dann ist er ein Bedenkenträger und er ist kein Patriot. Weil wenn er Patriot wäre, wüssten wir ja, dass wir immer gewinnen.
Ja. Ja.
Und das heißt, dass die Amerikaner das glauben und sich das dann in diese aggressive Außenpolitik übersetzt, zeigt eigentlich, dass die USA nur ein halb aufgeklärtes Land sind.
Unbewusst. Ist ja auch so eine Art Rassismus, unbewusster Rassismus. Geht das? In meinem Jugendweihebuch vom Sinn unseres Lebens gibt es dazu Texte. Aber ja, wir waren ja auch aufgeklärt in der DDR. Zum Leid in der Ukraine.
Mir tut ja die ukrainische Bevölkerung wahnsinnig leid. Die hat ja darunter zu leiden, dass der Westen auch immer mehr Eskalation und Propaganda betreibt, dass sie auch den Krieg gegen Russland gewinnen können. Was letztens auch hier Harald Kujat da war, der sagt, wer ist so naiv, das zu glauben, selbst mit der Hilfe der NATO, mit den ganzen Waffenlieferungen. Aber die Menschen fehlen in der Ukraine mittlerweile, die kämpfen können. Und warum beendet man das nicht? Warum verweigert man sich da bei den Gesprächen vom Westen? Man macht Friedenskonferenzen in der Schweiz, aber ohne Russland. Das sind doch keine Friedensgespräche. Das sind einseitige Dinge, die sie hochschaukeln für die Bevölkerung. Was passiert dort eigentlich?
Also wenn der Westen mit der Ukraine wirklich befreundet wäre, dann hätten wir versucht, von Anfang an die Ukraine darin zu bestärken, eine diplomatische Lösung dieses Konflikts zu finden. Dann hätten wir Minsk II wirklich unterstützt, nicht nur als ein Mittel angesehen, um Zeit zu gewinnen, wie es zwei berühmte Politiker mal ausgedrückt haben.
Ja, Frau Merkel und Herr Macron.
Nee, Herr Hollande.
Ja, stimmt.
Das heißt, dass wir sozusagen die Ukraine als Werkzeug benutzen, um letztlich Russland zu schwächen. So ist es ja auch in einer berühmten Studie, die heißt Extending Russia, die ist von der RAND Corporation, ich glaube 2019 oder 18 veröffentlicht worden. Und da wurde eben auch schon sozusagen diese Idee beschrieben, wie man die Ukraine auch dazu verwenden kann, Russland zu schwächen. Und genau das wird jetzt eigentlich probiert, indem man sozusagen die Ukraine bis zum letzten Soldaten kämpfen lässt, immer durch neue Waffenlieferungen, Geldlieferungen, Geldversprechen, Korruption dazu anhält, immer weiter zu kämpfen. Und das ist natürlich mit, je schwächer die ukrainische Armee wird, desto mehr Menschen sterben. Also im Moment hat die Ukraine keine Luftverteidigung mehr. Die Front ist ausgedünnt.
Ja.
Und das heißt, die russischen Flugzeuge können dicht an die Front fliegen, diese Gleitbomben abwerfen, die dann sozusagen satellitengesteuert ins Ziel treffen und mit einer riesigen Explosion verursachen, wo dann auch jeder tot ist, der sich da in der Nähe befunden hat. Und das ist einfach nur noch ein Schlachten geworden. Und wenn wir wirklich an die Ukraine denken würden, dann würden wir jetzt sozusagen diese Waffenlieferungen reduzieren und uns für Diplomatie einsetzen. Und natürlich würde das bedeuten, dass Russland sich dann durchsetzt mit einigen seiner Ziele. Und diese Ziele hat Putin ja auch gesagt, das ist sozusagen Neutralität für die Ukraine. Da frage ich mich, was ist denn so schlimm an einer neutralen Ukraine?
Ja.
Fällt dann hier alles zusammen, wenn die Ukraine neutral ist?
Ja.
Eigentlich könnten wir das gut, entspricht das ja auch dem, was wir
damals immer gesagt
haben. Was wir früher immer gesagt haben. Und das Zweite, was er wollte, dass Entnazifizierung, also dass diese radikalen nationalistischen Elemente in der Ukraine, die es ja gibt die es ja auch viele Hinweise gibt, dass die sozusagen eingedämmt werden. So, das ist ja eigentlich auch etwas, was der Westen wollen könnte. Denn wir haben ja immer erklärt, dass wir gegen Nationalismus sind. Und warum soll jetzt überhaupt ein Nationalstaat verteidigt werden, wenn die ganze Europäische Union immer den Nationalstaat schwächen und in einer größeren Organisation auflösen wollte?
Ja.
Also eigentlich könnten wir uns ja einlassen auf Verhandlungen. Natürlich, wenn Russland jetzt eine neutrale, wenn jetzt die Ukraine neutral wird und irgendwann vielleicht auch wieder gute Beziehungen zu Russland hat, weil es gibt ja kulturelle Bande zwischen der Ukraine und Russland.
Ja, und familiäre Bande auch.
Ja, und eine gemeinsame Sprache und so weiter und so fort. Und wenn jetzt vielleicht auch einige Territorien zu Russland gehen, weil Russland die jetzt schon sozusagen über eine Abstimmung an sich angeschlossen hat oder weil vielleicht auch weitere Gebiete der Ukraine nicht mehr zur Ukraine gehören wollen.
Das kann durchaus sein.
Was auch durchaus möglich ist.
Ja.
Dann würde das natürlich dazu führen, dass man Russland nicht aus Europa ausschließen kann. Also je näher Russland sozusagen an Europa ist oder je neutraler, wenn wirklich die Ukraine neutral ist und dann irgendwann Beziehungen zu Russland hat, dann hat Russland eine Verbindung zu Europa. Und das würde auch bedeuten, dass es irgendwann wieder Gaslieferungen gibt, Wirtschaftsaustausch stattfindet, diplomatische Beziehungen aufgenommen werden. Mit welchem Land das dann anfängt, sei dahingestellt, das wird sich dann zeigen. Aber das ist genau das, was die Amerikaner nicht wollen. Sie wollen wirklich diesen permanenten eisernen Vorhang. Sie wollen Europa abtrennen von Russland und letztlich auch von China und von den anderen Wachstumsmärkten im Osten.
Ja. Ja.
Und es sozusagen als ihre Kronkolonie sozusagen in ihre Einflusssphäre dort fest verankern. Und dafür brauchen sie diese harte Grenze im Osten, die möglichst von einem permanenten Krieg, von permanenten Spannungen durchzogen sein muss. Und das geht natürlich nicht mit einer neutralen Ukraine.
Das Dossier. Im Gespräch Alexander von Bismarck und Hauke Ritz.
Und dieses Recht zur Andersartigkeit, das ist natürlich der Fortschritt, den die BRICS-Staaten in die Welt bringen. Und der Westen hat ihm nichts anderes entgegenzusetzen, weil der Westen lebt ja quasi in dem Wahn, dass seine Prinzipien global sein sollen. Und wenn man sich dann die Prinzipien der Französischen Revolution, mit denen würde das ja vielleicht noch gehen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, freie Presse, Freiheit der Wissenschaft, der Kunst. Das ist ja, sind ja vielleicht tatsächlich Werte, die eine gewisse Universalität haben. Aber jetzt die Befindlichkeiten von Cis-Männern, die sich im Prozess des Geschlechterwechsels befinden, ich kenne mich da jetzt nicht so aus mit diesen postmodernen Geschlechtern, aber sozusagen diese Ideologie zu globalisieren, das ist ja so, als würde man sich mit der Pistole ins Knie schießen.
Dann wäre die USA ja eine Knieschusssekte.
Planwirtschaft und Kapitalismus.
Ja.
Und das ist eigentlich der Weg der Zukunft. Und je schneller wir anfangen, auch sowas bei uns zu etablieren, desto schneller können wir auch mit der chinesischen Wirtschaft wieder konkurrieren. Aber wenn wir in dieser Vorstellung bleiben, dass es keine Planung in der Wirtschaft geben darf, dann wird natürlich die chinesische Wirtschaft uns davonfliegen. Das ist klar.
Ja.
Das Zweite ist, dass eine gute Wirtschaft braucht auch ein hohes Kulturniveau. Also wenn die Leute sich gegenseitig vertrauen können, wenn das Wort, das man sich gibt, zählt, wenn man auch einen gewissen Ehrgeiz vielleicht hat und sich nicht gehen lässt, dann funktioniert auch die Wirtschaft besser. Und wir haben unser eigenes Kulturniveau so abgesenkt im Zuge der Amerikanisierung, dass eben auch die Wirtschaft darunter leidet. Aber die zweite Ebene ist eigentlich viel, viel interessanter. Die BRICS-Staaten, ich hatte das ja eben schon gesagt, beruhen auf dem Modell, dass jeder verschieden sein darf. Und das heißt, dass die Inder haben jetzt sich über den, wollen sich nicht mehr Indien nennen, sondern sagen jetzt, sie sind Bharat, weil das sozusagen der traditionelle Name von Indien ist. Und das heißt, jedes dieser sogenannten Zivilisationsstaaten bezieht sich jetzt auf seine Wurzeln zurück.
Toll,
und ne? in Russland haben sie sogar schon gesagt, sie wollen die westlichen Werte schützen, weil wir uns von denen abgewendet hätten.
Ja.
Sie sehen sich ja in Russland auch als Teil Europas und wollen dann als russischer Zivilisationsstaat sich auf europäische Werte stützen. Aber sie deuten die eben anders, als wir die deuten in der Postmoderne.
Ja.
Und wenn Europa sich irgendwann den BRICS-Staaten anschließt, weil dort einfach der Wind der Zukunft herkommt, weil dort die wirtschaftliche Entwicklung stattfindet, weil dort jetzt auch die Innovationen gemacht werden, die in den USA ja gar nicht mehr unbedingt gemacht werden, dann heißt das auch, dass Europa sich auf seine eigenen kulturellen Wurzeln zurückbesinnen muss. Und wir haben ja einiges anzubieten.
Natürlich.
Zum Beispiel die Teilung zwischen geistiger und weltlicher Macht, von der ich anfangs gesprochen habe. Oder die große europäische Kunst, die wir hervorgebracht haben.
Vor allem im Schlager haben wir viel Kunst hervorgebracht. Mögen die Nachgeborenen urteilen. Fancy, Magdeburg, Alexander von Bismarck, Hauke Ritz, ein Dossier. Mittwoch, der 26. Juni 2024, die kleine Audiodatei. Auch heute, Julian Assange ist frei. Gerne auch in einfacher Sprache.
Dieser Mann heißt Julian Assange. Assange war der Chef von einer Internetseite. Die Internetseite heißt WikiLeaks. Auf der Internetseite hat Assange vor einigen Jahren viele Daten gezeigt. Auf der Internetseite waren auch Daten von dem Land USA. Das waren sehr geheime Daten von der Regierung von den USA. In den geheimen Daten ging es um Militär und Kriege. Die USA sagen, Assange durfte diese Daten nicht haben. Die USA haben deshalb gesagt, Assange soll viele Jahre ins Gefängnis. Assange hat gesagt, ich gehe nicht ins Gefängnis.
Der Untergang, Tagesschau in einfacher Sprache, aber untergehen muss man können. Letztes Mal war es die Variante, Frankfurt-Oder muss gehalten werden, diesmal das. Sicher aber bin ich mir, wir werden als Humoristen in die Geschichte eingehen, wenn auch nur als Fußnote. Afrika, Lateinamerika, China, Vietnam, alle werden sie lachen. Und wenn sie wissen wollen, wie die US-amerikanischen Hegemonen in die Geschichte eingehen wollen, dann habe ich eine Hausaufgabe für sie, den Titel 1928. Von Ludwig Hirsch. Man findet ihn auf YouTube. Bis morgen hören und dann gerne in die Kommentare damit. Ludwig Hirsch verfasste das vor über 40 Jahren.
Ich bin Ulrike Gero und ich grüße die Hörer von der kleinen Audiodatei.
Ulrike Gero, das große Interview ab kommende Woche hier auf dieser Bühne. Bei diesen Tönen schreckt der Schlagerfreund auf. Gestorben, Shifty Shellshock, der Frontmann von Crazy Town. Das war Butterfly. Come, Come, 49 Jahre wurde er alt. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben ein führendes Mitglied des islamischen Dschihad bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet. Kanada ruft Landsleute zum Verlassen des Libanons auf. Israels höchstes Gericht bestimmt, auch Ultraorthodoxe müssen Wehrdienst leisten. Passend dazu, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat mit seiner Forderung für Aufsehen gesorgt, arbeitslose Ukrainer abzuschieben, auf schnellstem Wege an die Front zum getötet werden. Was juckt uns das Grundgesetz? Die Würde des Menschen. Ukrainische Drohnen von russischer Luftabwehr zerstört über Region Smolensk. Leben kehrt nach Avdijewka zurück, erklärt der Regierungsvorsitzende der Volksrepublik Donetsk, Solzniew Carpenter, Direktor für europäische Angelegenheiten des US-Sicherheitsrates. Die Ukraine wird beim folgenden NATO-Gipfel keine Einladung erhalten. Russlands stellvertretender Außenminister Rybkov: Sie haben recht damit, dass unsere westlichen Gegner Russlands Bereitschaft unterschätzen, sich zu verteidigen und in jeder Situation die eigenen Interessen zu schützen. Man will gar nicht vermuten, dass diese Fehleinschätzung einen tragischen, fatalen Charakter haben könnte. Das russische Außenministerium gibt bekannt, Russland sperrt ab sofort den Zugang zu einer Reihe von EU-Medien, zum Beispiel Spiegel, Zeit, FAZ, AFP, ORF, Politico. Sehe ich kritisch. Josep Borrell, EU-Chef für Auswärtiges: Wir werden eingefrorene russische Vermögen zur Unterstützung der Ukraine nutzen. Diebstahl sehe ich auch kritisch.
Give us a credit.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Taurus noch nicht geliefert. Tagesschau berichtet Zensus 22. Die Bevölkerung wächst nicht so stark wie gedacht. Naja, die Illegalen werden sich nicht zählen lassen. Studie der Weltgesundheitsorganisation: Alkohol verursacht weltweit Millionen Tote.
Ich trinke auf dein Wohlmarie.
Lernen mit Schlager, Frank Sander. Die tägliche Hetze, wieder die AfD. hasserfüllt ausgeführt von der Tagesschau. Sesselmann, ein AfD-Landrat in Sonneberg. Die Bewohner meinen, seitdem habe sich wenig verändert. Das wäre das, was ich oft Verbürgerlichung nenne. Die ARD hält es lieber mit den Kritikern. Die AfD übernehme schleichend die Macht. Offensichtlich sind der Tagesschau, Umfragewerte und Wahlergebnisse noch nicht hoch genug. Heiß her geht es in Kenia, Proteste gegen Steuererhöhung, heiß auch das Wetter, genießen Sie heute und morgen, Sommer im Land, von Süden und Westen kommen Gewitter, ab nächste Woche eine Prise Herbst, durchweg Schauer und Gewitter.
Machen Alternative Music.